Das sind aber ganz schön viele jetzt, die jetzt zur Klausur kommen, Dorothea, oder? Mhm. Wie viele sind das? Ungefähr 60?
Ja, wir sind über 60, glaube ich.
Ne? Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Nomenklatur Stereochemie sehr gut ausgegangen. Mhm. Ist das korrekt? Woran liegt das? Ihr seid so gut. Oder?
Vielleicht war die Klausur auch nicht so schwer. Wir waren ja ziemlich viele.
Mhm.
Also noch mehr als jetzt.
Okay, gut. Wir werden heute eine Stunde und danach geht es ins Fertigarzneimittelseminar. Knackig noch einmal ein bisschen was zum Thema Zucker hören. Die fangen gleich einmal an. Diese Abbildung, die kennen wir schon. Das ist eine schöne Abbildung, vielleicht die Schlüsselabbildung zu den Zuckern überhaupt, weil sie uns das Molekül D-Glucose zeigt und die Gleichgewichte, die in wässriger Lösung vorherrschen. Wir haben hier eine ringoffene Form. Wir sehen noch einmal zentral, dass Zucker aufzufassen sind als polyhydroxylierte Naturstoffe, die nicht nur über Hydroxylgruppen verfügen, sondern über Aldehyd- oder Ketogruppen und damit die Möglichkeit der Halbacetalbildung besteht. Wie wir später sehen werden, auch Vollacetalbildung, aber hier die Halbacetalbildung mit den Anomeren Alpha-D-Glucopyranose und Beta-D-Glucopyranose. Und wir sehen hier bei der Glucose diese Pyranoseform, also sprich den Sechsring mit dem Sauerstoff. Ich hatte schon einmal darauf hingewiesen, und das ist auch etwas, was sicherlich klausurrelevant ist, ja, also dass die Beta-D-Glucose, die Beta-D-Mannose und die Beta-D-Galactose die wichtigsten Aldohexosen für uns sind, nicht nur als Monosaccharide, sondern auch als Baustein von Disacchariden, ja, oder Oligosacchariden bzw. Polysacchariden. Bei den Polysacchariden zweifelsfrei die Beta-D-Glucose am Aufbau beteiligt von Stärke und Zellulose. Der Unterschied zwischen Mannose und Glucose, die Stellung der OH-Gruppe in Position 2, wir sehen das hier sehr schön, und in Bezug auf Glucose und Galactose die Stellung der OH-Gruppe in Position 4. Diese Sache hat Auswirkungen und die will ich an der Stelle noch einmal verdeutlichen. Es gibt eine alte, ich muss das ganz bewusst auch sagen, das ist Altchemie, die ich hier zeige, aber nicht minder bedeutend. Im Bereich der Zuckeranalytik gibt es eine Reaktion, die als Osazonbildung in die Geschichte der Chemie eingeht und noch immer von Bedeutung ist. Und zwar die Bildung sogenannter Phenylosazone, das heißt die Umsetzung der Zucker, hier eine allgemeine Formel für eine Aldose, mit Phenylhydrazin in Ethanol unter Erwärmen. Was passiert dabei? Das ist der entscheidende Punkt. Es wird zunächst einmal hier eine Oxidation dieser OH-Gruppe in Position 2 passieren. Die genauen Hintergründe sind gar nicht erhellt hier, muss ich gleich einmal sagen. Damit etabliert sich in dieser Position eine weitere Ketogruppe. Ich habe also dann einen Alpha-Ketoaldehyd, der dann reagiert mit zwei weiteren äquivalenten Phenylhydrazin unter Bildung des Phenylosazons, in dem die terminale NH2-Gruppe des Phenylhydrazins einmal reagiert mit der Aldehydgruppe und einmal mit der Ketogruppe. Und damit habe ich insgesamt drei Äquivalente verbraucht, Phenylhydrazin pro Zuckermolekül, ein Äquivalent für die Oxidation der OH-Gruppe, zwei reagieren dann direkt unter Bildung, mit den Carbonylgruppen meiner Carbonylfunktionen. Und diese Phenylosazone sind charakteristisch. Warum? Die liefern einen scharfen Schmelzpunkt. Und man kann über die Osazonbildung, über die Bestimmung des Schmelzpunktes, einen indirekten Schluss machen auf die Frage, welcher Zucker lag ursprünglich vor. Jetzt ist aber eines wichtig. Der Unterschied zwischen Mannose und Glucose wird bei der Reaktion natürlich aufgehoben, weil ich ja die OH-Gruppe in Position 2 zum Verschwinden bringe durch Oxidation und damit ist das Oxidationsprodukt von Mannose und Glucose identisch und damit liefern die dasselbe Phenylosazon. Nicht die Galactose, weil die Galactose, da ist der Unterschied begründet in Position C4. Ja? Und deshalb gibt es auch ein anderes Osazon mit einem anderen Schmelzpunkt. Großes Ausrufezeichen, war immer schon in den letzten Jahren mindestens bei jedem zweiten Staatsexamenstermin eine Frage in diesem Zusammenhang. Und deshalb sollten wir uns auch vertraut machen damit. Genau, das ist wichtig. Fructose, eine wichtige Ketose, die in einer Furanoseform und in einer Pyranoseform vorliegen kann, will ich jetzt nicht weiter eingehen. Jetzt aber zu den Reaktionen der Zucker ganz allgemein. Bleiben wir mal hier rechts, entschuldigen Sie, links. Hier haben wir eine Glucose, die mit einem weiteren Äquivalent eines Alkohols ein sogenanntes O-Glykosid bildet. Und dieser Alkohol kann auch ein anderer Zucker sein. Das heißt, wenn ein solcher Zucker mit einem anderen Zucker verknüpft ist, über eine Acetalbildung, dann habe ich was verloren? Die Möglichkeit, dass dieser Zucker hier wieder in seine ringoffene Form übergeht. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, er verliert was? Seine reduzierenden Eigenschaften. Ja? Seine reduzierenden Eigenschaften. Sobald der Zucker in einer Vollacetalform vorliegt, ja, verliert dieser Zucker seine reduzierenden Eigenschaften. Und wir wollen festhalten, Zucker können untereinander natürlich sehr unterschiedlich verknüpft sein. Das kann sein, wir werden das dann gleich später sehen, 1,4-glykosidisch, 1,3-glykosidisch, 1,2-glykosidisch. Zucker können auch als S-Glykoside ein sogenanntes Thioacetal bilden mit entsprechenden Schwefelverbindungen. Sie können auch N-Glykoside bilden, das ist wichtig für die Naturstoffchemie. Dann spricht man von dann ist es ein Aminal, das wäre ein klassisches Aminal, dieses Strukturelement, das jetzt von meinem Cursor hier umrahmt ist. Und das sind wichtige Verknüpfungsmöglichkeiten der Zucker mit anderen Molekülen. O-glykosidische Bindung, S-glykosidische Bindung und N-glykosidische Bindung. Einmal die Acetalbildung, die Thioacetalbildung und die Aminalbildung. Das sind die Möglichkeiten, wie Zucker dann mit anderen Molekülen auch verknüpft sein können. Über die Oxidationsprodukte der Zucker habe ich auch schon gesprochen. Ich will nur noch einmal betonen, wenn wir die primäre OH-Gruppe, Hydroxylgruppe in Position C6 oxidieren, dann entsteht eine sogenannte Uronsäure. Gehe ich von der Glucose aus, ist es die Gluconsäure. Ja? Das ist wichtig. Ja? Wenn ich... Wenn ich diese OH-Gruppe oxidiere... Die Maus ist eine Katastrophe, speziell für grobmotorische. Ja. Vielleicht lassen wir das überhaupt an der Stelle, ja, wenn ich hier diese primäre OH-Gruppe oxidiere, entsteht im Falle der Glucose eine Glucuronsäure. Die ist natürlich nach wie vor befähigt, hier diese Pyranoseform auszubilden. Und Glucuronsäure ist sehr wichtig. Wir erinnern uns daran, dass das beim Metabolismus von Arzneistoffen wichtig ist, als Möglichkeit, um Arzneistoffe in eine hydrophile Form überzuführen. Durch Konjugation mit Glucuronsäure entstehen aus lipophilen Arzneistoffabbauprodukten hydrophile Moleküle, die renal eliminiert werden können. Wenn das ein Oxidationsprodukt der Mannose ist, dann ist es die Mannuronsäure. Wenn es die Galaktose betrifft, ist es die Galakturonsäure. So. Und wenn ich die Position C1 oxidiere, dann ist es die Ohnsäure. Im Falle von Glucose, Gluconsäure. Ja? Mannonsäure, Galaktonsäure. Oxidiere ich C1 und C6 zur Carbonsäure, wenn oxidiert zur Carbonsäure, dann ist es eine sogenannte A-Säure. Im Falle der Glucose eine Glucasäure. Galaktasäure, Mannasäure. Mehr muss man dazu nicht wissen. Ja? Aber die Möglichkeiten, dass man C1 und C6 zu den Carbonsäuren oxidieren kann, wenn man von C6 ausgeht, kommt man vom primären Alkohol. Ja? Wenn man von C1 ausgeht, vom Aldehyd. Dann enthält man entweder Uronsäuren, Oxidation C6, Onsäuren, Oxidation an C1, A-Säuren, wenn ich C1 und C6 habe. Ich kann auch komplett reduzieren, das wäre der andere Weg. Wenn ich beispielsweise die Aldehydgruppe der Glucose reduziere an C1 zum Alkohol, dann entsteht daraus Sorbitol, Zuckeraustauschstoff. Ja? Wenn wir manchmal einen Kaugummi in den Mund nehmen, dann haben wir den klassischen Sorbitol-Geschmack im Mund. Dass diese verschiedenen Oxidationsprodukte dann auch noch ringgeschlossene Produkte bilden können, im Sinne von Lactonbildung, das liegt auf der Hand, muss aber an der Stelle jetzt nicht weiter interessieren. Entscheidend ist sozusagen das, was ich hier dazu geschrieben habe, quasi von Hand, ja, diese Oxidationsprodukte mit den Namen A-Säure, O-Säure, Uronsäure. Nachweisreaktionen für Zucker, da haben wir eine Reaktion ja schon kennengelernt, Fehling'sche Lösung, Sie erinnern sich noch, ja, das ist ja noch sozusagen stark präsent. Der Hintergrund ist was? Eine Kupfer-2-Salzlösung mit Natronlauge gibt normalerweise was? Kupfer-2, bitte?
Blau habe ich.
Blau ist richtig, ja. Aber die Kupfer-2-Salzlösung ist bereits blau. Und wenn ich Natronlauge dazugebe, tropfenweise, fällt zuerst ein Kupferhydroxid aus, Kupfer-2-Hydroxid, welches dann in einem Überschuss löslich ist als Kuprat. Ja? Also es fällt aus und im Überschuss von Natronlauge wäre es löslich. Habe ich Kupfer-2-Salzlösung in Gegenwart von Weinsäure in alkalischer Lösung, fällt gar nichts aus, ja, weil das Kupfer-2 komplex gebunden ist mit Tartrat in alkalischer Lösung. Und das ist die Fehling'sche Lösung. Natürlich ist dieser Komplex so beschaffen, dass der auch dissoziiert. Er zerfällt in seine Bestandteile, ja, in geringem Maße. Das heißt, ich habe immer auch Kupfer-2-Ionen in Lösung. Aber die Konzentration ist so gering, dass das Löslichkeitsprodukt von Kupfer-2-Hydroxid nicht überschritten wird. Ja, deshalb fällt auch nichts aus. Trotzdem ist es so, wenn ich einen reduzierenden Zucker hinzugebe, wird natürlich dieses Wenige, was in Lösung ist, von Kupfer-2 zu Kupfer-1 reduziert. Und das bildet in alkalischer Lösung allerdings ein Kupfer-Hydroxid, welches Kupferoxid liefert und das fällt aus. Ja? Da sind viele Gesetze der allgemeinen Chemie drinnen. Und das war früher der Nachweis von Zucker im Urin. Ja? Macht man heute natürlich nicht mehr, heute hat man Teststreifen. Fehling'sche Lösung haben wir besprochen. Nylander-Reaktion ist beim Erwärmen mit alkalischer Bismutsalzlösung erfolgt Abscheidung von schwarzem metallischem Bismut. Auch hier ist der Hintergrund die Reduktion durch reduzierende Zucker. Das heißt, es geht nur mit reduzierenden Zuckern, auch die Fehling'sche Reaktion. Und die Tollens-Reaktion beim Erwärmen mit ammoniakalischer Silberlösung erfolgt Reduktion der Silberionen zu metallischem Silber. Wo ist uns das auch schon einmal untergekommen? Im Prinzip, bei welcher Nachweisreaktion im ersten Semester haben wir eine sogenannte Silberspiegelreaktion kennengelernt. Was war das? Das war der Nachweis? Ja, Tartrat, ganz genau. So ist es. Ja. Beziehungsweise Bismut, je nachdem. Ja, sehr gut. Gut. Ich will Sie an der Stelle nicht belasten mit der Zuckerchemie im Sinne der Synthese. Aber vielleicht sollten Sie sich diesen Namen merken, Kiliani Fischer. Das war die Truppe, die sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie kann man Zucker relativ aufwendig präparativ herstellen. Und was wir hier sehen, ist die Möglichkeit, und da würde ich Sie bitten, dass Sie zunächst einmal hier dieses zentrale Molekül ins Auge fassen. Das ist eine D-Arabinose, eine Aldopentose, die durch Umsetzung mit Blausäure, grauslich, ja, reagiert. Und zwar dahingehend, dass die Blausäure bzw. das Cyanidion als ambidentes Nukleophil mit dem Carbonylkohlenstoff der Aldehydgruppe reagiert unter Bildung eines Cyanhydrins. Das kennen wir ja, ne? Das Blausäure addiert an die Aldehydgruppe. Und ich kriege dann über diese Reaktion, über diese Addition von Blausäure an die Aldehydgruppe, ja, entsprechende Nitrile, wobei ich die Kette um ein C-Atom verlängert habe, nicht? Also ich habe hier C5, 1, 2, 3, 4, 5, korrekterweise müsste ich von hier oben beginnen, 1, 2, 3, 4, 5. Durch Addition der Blausäure habe ich jetzt dann das Grundgerüst einer Aldohexose vorformuliert. Und auf diese Art und Weise kriege ich dann epimere Cyanhydrine, die dann durch entsprechende Derivatisierung dieser Cyanfunktion letztendlich übergeführt werden können in die entsprechenden Aldohexosen. Ja, dazu muss ich natürlich was machen? Rein formal, wenn ich da einen Aldehyd erreichen will, wenn ich jetzt das betrachte unter dem Gesichtspunkt Oxidationsstufen, dann liegt ja das Nitril auf der Stufe der Carboxylgruppe. Nicht? Also habe ich dieselbe Oxidationsstufe. Das heißt, ich muss, wenn ich zum Aldehyd kommen will, reduzieren. Ja, also durch Reduktion dieser Epimerenzianhydrine unter den entsprechenden oder geeigneten Reaktionsbedingungen kann ich aus dem Nitril dann eine Aldehydfunktion machen. Würde ich das Nitril nur verseifen, dann hätte ich die entsprechenden Uronsäuren, ne? Weil ich ja dann die Oxidationsprodukte habe an C1 in Bezug auf die Aldehydgruppe. Ja? Also das wollen wir hier festhalten. Kiliani-Fischer, Zuckersynthesen, Aufbau von Aldohexosen beispielsweise, ausgehen von Aldopentosen. Und die Reaktion ist uns bekannt, weil das ist die Addition von Blausäure an Aldehydverbindungen, Cyanhydrinsynthese. Ja? Wo ist uns das noch untergekommen, so ähnlich, Cyanhydrinsynthese? Ja. Strecker, ganz genau. Da haben wir dieselbe Situation, da addieren wir auch Blausäure, beziehungsweise Cyanidionen, das ist selbstverständlich. Und da haben wir auch als Zwischenprodukt ein Aminonitril, nicht? Hier haben wir auch ein Nitril, ja? Sehr gut, Dorothea. Ich sehe schon, das wird heute. Ja. Ist nicht schwer, die Klausur. Ja. Ausgewogen, aber leicht schaffbar. Jetzt die wichtigsten Disaccharide noch einmal an der Stelle. Milchzuckerlaktose ist ein wichtiges Disaccharid. Und hier ist ein Galaktosemolekül, eine Beta-D-Galaktose in ihrer Pyranoseform 1,4-glykosidisch verbunden. 1 bezieht sich auf die Tatsache, dass C1 der Laktose über ein Acetal mit C4 der Glucopyranose verbunden ist. 1,4-glykosidische Verbindung. Und zwar eine beta-glykosidische Verbindung. Das ist wichtig, beta-glykosidisch. Sie sehen, man könnte Zucker auch anders verbinden. Hier haben wir zwei Glucopyranosen, Beta-D-Glucopyranosen, die sind 1,6-glykosidisch verbunden. Und so gibt es die Möglichkeit 1,6, 1,4, 1,3, 1,2. Woraus erkennbar wird, dass Zucker untereinander komplexer gebunden sein können, was die Variationsmöglichkeiten betrifft, im Vergleich zu Aminosäuren. Da ist es langweilig. Immer Säureamidbindung, ja, zwischen Carboxylgruppe und Aminogruppe. Hier sehr, sehr viel komplizierter. Und deshalb ist die Strukturaufklärung von komplexen Zuckern auch eine echte Herausforderung. Da haben wir uns selbst auch einige Zeit damit wissenschaftlich beschäftigt. Und das ist eine spannende Sache. Sie sollten sich auf alle Fälle die Laktose merken, die Genzyobiose brauchen Sie sich aus meiner Sicht nicht zu merken. Aber diesen Zucker, ja, noch etwas, jetzt muss ich nochmal zurück. Wie heißen Sie?
Nadine.
Nadine. Noch einmal hier an der Stelle, schauen Sie sich dieses Strukturelement an. Das ist ein Vollacetal, ja, ein Acetal. Die reduzierenden Eigenschaften der Galaktose sind nicht mehr vorhanden. Geht nicht mehr auf. Hingegen haben wir hier ein Halbacetal, ja, okay, das kann sein Alpha-glykosidisch, also Alpha oder Beta, ja, das ist ein Gleichgewicht, ja, auch ringoffen, ja, gilt nach wie vor. Das heißt, die Laktose ist als Disaccharid ein reduzierender Zucker und das beruht darauf, dass der Baustein Glucose hier als Halbacetal vorliegt und auch aufgehen kann und entsprechende Gleichgewichte bildet. Aber eben reduzierend ist. Das ist wichtig. Wenn wir uns jetzt aber im Vergleich dazu, Nadine, die Saccharose ansehen, dann haben wir hier eine spezielle Situation, nämlich, dass eine Fructofuranose, hier unten rechts, mit einer Glucopyranose alpha-glykosidisch verbunden ist, und zwar in der Art und Weise, dass wir hier eine Acetalstruktur haben und damit keine reduzierenden Eigenschaften mehr. Ja, C1 verknüpft. Das heißt, die Saccharose wirkt nicht reduzierend. Das ist ja schon mal öfter gefragt worden. Ne? Vier Disaccharide aufgezählt und Sie müssen identifizieren, welches nicht reduzierend wirkt. Es ist die Saccharose. Aufgrund ihrer speziellen Verknüpfung der Monosaccharide untereinander. Das geht eben nicht mehr auf, beziehungsweise kann nicht mehr aufgehen, auch nicht in einer Gleichgewichtsreaktion. Eine Mischung aus D-Glucose und D-Fructose erhalten wir dann, wenn wir Saccharose spalten in die Monosaccharide und das bezeichnen wir dann als Invertzucker bzw. Warum heißt das Invertzucker, Saccharose? Weil sich die Drehwerte hier ändern aufgrund der Spaltung dieser glykosidischen Bindung. Säureabhängig, also das macht man in saurer Lösung, und das Spaltprodukt der Saccharose ist eine 1:1 Mischung von Glucose und Fructose, und der Drehwert dieser Mischung hat ein anderes Vorzeichen als die eigentliche Saccharose und deshalb Invertzucker. Ja. Gut, jetzt wollen wir uns hier die wichtigsten Disaccharide ansehen. Die Laktose haben wir uns bereits angesehen, das ist also Milchzucker. Maltose ist auch wichtig, und im Falle der Maltose sehen wir, ich sage einmal, die Möglichkeit eben der alpha-glykosidischen Bindung, das ist 1,4-glykosidisch, aber alpha-glykosidisch. Die Stellung dieser OH-Gruppe war axial. Wenn Sie das vergleichen mit der Laktose hier unten, da ist die Galaktose beta-glykosidisch verbunden, die Stellung dieser OH-Gruppe an C1 war eben äquatorial. Ja? Beta-glykosidisch, alpha-glykosidisch. Ja? Also Maltose ist wichtig, Laktose ist wichtig und vielleicht auch noch die Zellulose. Aber ganz bedeutsam sind diese beiden Zucker hier neben der Saccharose. Ja, dann Polysaccharide. Polysaccharide, da will ich Ihnen nur nahebringen, Stärke und Glykogen. Das sind Glucose-Abkömmlinge, Glucose-Biopolymere, die sich in vielen Pflanzen, Wurzeln und so weiter finden. Denken Sie nur an Kartoffel, an Reis und was der Geier. Wichtig ist, dass wir festhalten, Stärke und Zellulose sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Die sind jeweils aus Glucose-Monomeren aufgebaut. Der entscheidende Unterschied ist, dass die Glucose-Moleküle bei der Stärke untereinander alpha-glykosidisch verknüpft sind und die Zellulose beta-glykosidisch, jeweils aber typischerweise 1,4, was die Grundgerüste betrifft. Deshalb wird eine Kartoffel nicht 120 Meter hoch, ja, aber Bäume können so hoch werden, ja, aufgrund der besonderen Gerüsteigenschaften der Zellulose. Wäre auch irgendwie unpraktisch, so Erdäpfel zu ernten in der Größe. Aber man sieht gleiche Bausteine, nahezu identischer Bindungstyp, aber der Unterschied eben hier, alpha-glykosidische Bindung, hier beta-glykosidische Bindung, und einmal haben wir ein leicht hydrolysierbares Produkt, nämlich Stärke. Das wollen wir uns noch einmal vor Augen führen. Ja, wenn wir Stärke zu uns nehmen, dann verdauen wir die Stärke ganz gut. Es kann gespalten werden dann in größere Bruchstücke bis hin zu den Glucosemolekülen. Hingegen Zellulose, ja, wird nur sehr begrenzt gespalten und aufgenommen. Chitin ist ein wichtiges Polysaccharid, das als monomeren Baustein enthält ein Glucosamin-Derivat. Da haben wir anstelle der OH-Gruppe in Position 2 eine Aminogruppe, die dann auch noch acetyliert ist. Acetyliert, ja? Das ist also ein acetyliertes Glucosamin-Monomer, welches beta-glykosidisch 1,4 verknüpft ist, und das repräsentiert dann diese Gerüstsubstanz, der Panzer von diesen Schalentieren. Ja? Also wenn Sie einen Hummer oder irgendwas verspeisen, oder irgendwelche Krabben, da haben Sie dann Unmengen von Chitin. Und dann ist hier interessant, und das sollten Sie selber bitte nachlesen auch, ja, kleine Hausaufgabe, wenn man dieses Chitin oder Chitin hydrolytisch spaltet, und zwar in der Art, dass man hier die Acetylgruppen abspaltet, hydrolytisch, beziehungsweise an manchen Stellen diese 1,4-glykosidischen Bindungen spaltet, dann entstehen aus diesem Chitin-Chitin kleinere Bruchstücke, die dann auch nicht mehr acetyliert sind, weil die Acetylgruppen abgespalten sind. Und dann erhält man einen Stoff mit dem Namen Chitosan oder Chitosan. Chitosan. Und ist Ihnen der Name irgendwann schon einmal untergekommen? In einer österreichischen Tageszeitung vom Niveau der deutschen Bildzeitung, mehr sage ich nicht, ja, stand einmal in großen Lettern geschrieben: Wissen Sie, warum Krabben nicht dick werden? Ja? Und dann, das war eine Werbeanzeige für ein Schlankheitsmittel auf der Basis von Chitosan. Ja? Und Chitosan ist zwar ein wichtiger Stoff, der auch in der pharmazeutischen Industrie als Hilfsstoff große Bedeutung besitzt, aber als Mittel, um abzunehmen, ist er untauglich. Trotzdem kaufen die Leute tonnenweise dieses Zeug in der Hoffnung, dass sie schlanker werden. Bringt aber nichts. Die Rationale, die sich dahinter verbirgt, ist, wenn ein solches Molekül, welches de facto nicht aufgenommen wird im Körper, nach oraler Applikation sich im Magen bzw. im Dünndarm befindet, dann, ja, so die Überlegung, könnten ja die basischen Aminogruppen des Chitosans, nicht die basischen Aminogruppen des Chitosans, weil da ist kein Acetylrest mehr dran, die freien Fettsäuren binden, so eine Art salzartiges Addukt, ja, und damit verhindern, dass Fettsäuren aufgenommen werden. Klingt theoretisch gut, ja, man müsste da aber größere Mengen von diesem Zeug einnehmen, ja, was wirklich nicht gut schmeckt. Und es gibt auch keine klinischen Daten, die diesen Ansatz auch bestätigen würden. Also Chitosan ist ein Abbauprodukt des Chitins, ein wichtiger pharmazeutischer Hilfsstoff, auch enthalten in Nahrungsergänzungsmitteln, um abzunehmen, taugt nichts. Ja? Kann man vergessen. So, und jetzt will ich Ihnen zum Schluss noch ein paar schöne Sachen zeigen, die aus Zuckern gemacht werden können. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie jemals zu Hause selbst eine Marmelade eingekocht haben. Ja? Haben Sie das gemacht? Ja, sicher? Nadine?
Zugeguckt.
Zugeguckt? Bei der Omi oder wie?
Bei der Mutter.
Bei der Mutter, die macht das heute noch, ja? Genau, und da wollen wir festhalten, Pektine sind wichtig als Geliermittel, ja? Nicht nur zu Hause, wenn es darum geht, Gelees und Marmeladen einzukochen, sondern auch insgesamt in der Pharmaindustrie bzw. Kosmetikindustrie braucht man Pektine als Gelbildner. Ja, Gele sind wichtige Stoffe, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, das ist dann Technologie. Und diese Pektine, die zum Beispiel aus Apfelpektin gewonnen werden kann, Stichwort Marmelade, bestehen aus D-Galacturonsäuren. Ja, also der Baustein dieses Pektins sind D-Galacturonsäuren. Und zwar sehen wir das hier sehr schön, C6 ist oxidiert zur Carboxylgruppe, Uronsäure. Ja? Alles andere ist identisch. Und das ist 1,4-glykosidisch verknüpft und wir sehen hier, dass diese OH-Gruppe hier die charakteristische Position der Galactose hat. Wenn ich Ihnen so ein Bild zeige, sollten Sie in der Lage sein, den monomeren Baustein charakterisieren zu können. Ja? Kommt aber heute nicht in der Klausur. Ja. Aber im Prinzip sollte man das können. Okay? Das ist ein wichtiger Punkt, Polysaccharide, ja, also Pektine. Dann haben wir noch etwas, Heparin. Heparin ist, woher kommt das Heparin? Ja. Ja, doch, das stimmt schon. Aber die Assoziation hätte ich gar nicht zuallererstes gehabt oder erwartet, ja, sondern Blutegel, oder? Ja, aber in der Tat, Heparine werden heute vor allem aus der Darmmukosa von Schweinen produziert, im Tonnenmaßstab. Das passiert typischerweise in China. Und da gab es vor einiger Zeit auch relativ große Probleme. Da ist nämlich gefälscht worden, hat man zugesetzt zu natürlichem Heparin etwas, was da gar nicht da reingehört, aber die Menge vergrößert. Und dann gab es auch große Probleme, auch mit Todesfällen dann in den USA. Nun, Heparin bzw. Heparine sind wichtige Antikoagulantien, die heute eingesetzt werden, entweder in nativer Form oder in abgewandelter Form, um die Blutgerinnung zu beeinflussen. Immer dann, wenn es darum geht, bei einem Patienten oder bei einer Patientin die Blutgerinnung dahingehend zu beeinflussen, dass es eben nicht zur Gerinnung kommt. Es gibt Patienten, die sind gefährdet, dass das Blut zu früh gerinnt, zu schnell gerinnt. Ja? Da muss man dann aufpassen, bei Patienten nach einem Schlaganfall, nach einer Lungenembolie und, und. Es gibt viele Indikationen. Das Problem des Einsatzes dieser Heparine oder Heparinabkömmlinge ist der Punkt, dass die nicht oral appliziert werden können. Weil das kriegen sie nicht über, das geht nicht über die biologischen Membranen. Das müssen sie subkutan spritzen. Das ist ein Nachteil der Heparine bzw. Heparinabkömmlinge. Und deshalb werden heute auch große Bemühungen in Gang gesetzt, um orale Antikoagulantien auf den Weg zu bringen. Das ist auch gelungen. Aber jetzt schauen wir uns einmal das Heparin an. Das ist schon sehr kompliziert. Das sind Glucosamin-Moleküle. Wir haben hier zentral ein schönes Glucosamin, welches dann an der Stelle in Position 6 auch noch sulfatiert ist. Haben wir einen Schwefelsäureester. Beziehungsweise haben wir nicht nur Glucosaminsulfat, sondern auch ein Oxidationsprodukt der Glucose, nämlich Glucuronsäure. Das heißt, das Oxidationsprodukt der Glucose, bei der die primäre OH-Gruppe in Position 6 zur Carboxylgruppe oxidiert ist. Und das wechselt sich ab. Glucuronsäure, Glucosamin. Ist ein Aminozucker, nicht Glucosamin, bei der die OH-Gruppe in Position 2 durch eine Aminogruppe ersetzt ist. Und das ist der Baustein, beziehungsweise das ist der allgemeine Aufbau des Polysaccharids Heparin. Riesenthema. Da kann man auch feststellen, dass Deutschland, die deutsche pharmazeutische Industrie, führend ist. Bei der Frage jetzt der Entwicklung neuer Prinzipien zur Beeinflussung der Blutgerinnung, Antikoagulantien, haben wir das Unternehmen Böhringer mit dem Produkt Dabigatran, Pradaxa bzw. das Produkt Rivaroxaban von Bayer, das Xarelto. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die Rivaroxaban-Synthese ja auch besprochen im Rahmen der Vorlesung. Da habe ich Ihnen ja auch einen schönen Artikel überlassen aus dem Journal of Medicinal Chemistry. Genau, Sie erinnern sich. Jawohl. Nach wie vor sind allerdings diese Heparin-Derivate unverzichtbar. Chondroitin, ja, wo ist denn das drinnen? Chondroitin. Wo ist denn das schon mal untergekommen? Wo ist denn das beteiligt? Am Aufbau von Gelenken. Ja? Chondroitin, Knorpelsubstanz. Deshalb gibt es auch viele Nahrungsergänzungsmittel, wo das Zeug drinnen ist mit dem Hinweis, wenn du davon isst, dann erhältst du deine Gelenksgesundheit sozusagen. Taugt alles nichts im Wesentlichen, muss man ganz klar sagen. Ja? Chondroitin ist ein Baustoff, der ja auch im Knorpel zu finden ist und ist auch ein Polysaccharid aufgebaut aus Glucuronsäuremolekülen und N-Acetylgalactosamin-Derivaten. Sehen Sie sich das Molekül an, ganz schön. Ja? Die OH-Gruppe in Position 4 zeigt uns, das muss eine Galactose sein, die ist axial angeordnet. Ja? Und hier haben wir eine 1,3-glykosidische Verbindung. Ja? Während wir hier eine 1,4-glykosidische Verbindung haben. Galactosamin, N-Acetylgalactosamin und Glucuronsäure. Und Chondroitin ist eine Knorpelsubstanz. Hyaluronsäure ist auch Knorpelsubstanz. Ne? Hyaluronsäure. Und Hyaluronsäure finden wir aber auch in anderen Stellen, zum Beispiel im Glaskörper des Auges. Ist auch sehr viel Hyaluronsäure. Ist auch im Bindegewebe. Also Hyaluronsäre ist ein wichtiges Polysaccharid, das in unserem Körper ganz große Bedeutung besitzt. Gerüstbaustein, würde ich sagen. Ja? Und woraus ist dieses Molekül aufgebaut? Das ist aufgebaut aus N-Acetylgalactosamin-Derivaten, Abkömmlingen und Glucuronsäuren, die entweder 1,3 bzw. 1,4-glykosidisch miteinander verbunden sind. Das heißt, es gibt interessante Polysaccharide neben Stärke und Zellulose, die physiologisch, pathophysiologisch eine große Rolle besitzen und die auch als Arzneistoffe eingesetzt werden, also Heparine. Ja? Deshalb ist der Blick auf diese Moleküle wirklich von Interesse. Und eigentlich muss man sagen, braucht man sich nur darauf zu beschränken, sich gut auszukennen bei den Aldohexosen. Glucose muss man kennen, Galactose muss man kennen. Und die entsprechenden Oxidationsprodukte bzw. Derivate. Derivate im Sinne von Galactosamin, Glucosamin. Und wenn man die kennt, dann versteht man den Aufbau von jedem Polysaccharid an der Stelle. Ja, da muss man sich nicht den ganzen Stammbaum der Zucker sozusagen verinnerlichen. Es reicht aus pharmazeutischer Sicht, wenn man sich vor allem damit beschäftigt. Und dann kann man diese Bausteine auch alle wunderbar zuordnen bzw. erläutern, weil hier auch die Bindungen untereinander auch immer ganz einfach und charakteristisch sind. Wir sind jetzt damit am Ende angelangt, Freunde. Ja. Haben die Zucker auch abgeschlossen. Das zweite Semester ist jetzt für die meisten echt vorbei. Das heißt, jetzt kommt der Eintritt ins dritte Semester. Ich würde sagen, die nächsten Wochen dazu zu nutzen, um auf der Basis dessen, was wir hier erarbeitet haben, einfach die Vorbereitungen zu treffen für das dritte Semester. Die, die das regelmäßig hier besucht haben und das immer wieder auch ein bisschen mitgearbeitet haben, werden einen super Einstieg ins nächste dritte Semester haben. Und die, die jetzt im dritten Semester sind und vor der Klausur stehen, kann ich nur sagen, es wird gut laufen. Volle Konzentration. Wenn es heute nicht klappen sollte, sage ich, dann klappt es beim nächsten Mal. Aber ich bin ganz sicher, wenn Sie sich gut vorbereitet haben, vor allem auch auf der Basis dessen, was wir jetzt so in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, dann wird das gut klappen. Bei der Klausur orientiere ich mich immer daran, dass ich sage, die muss so beschaffen sein, dass wenn Sie diese Hürde geschafft haben, Sie jederzeit in der Lage sind, auch die 50 Fragen am ersten Tag, beim ersten Abschnitt der pharmazeutischen Prüfung, locker zu bestehen. Das heißt, die Klausur ist stark darauf ausgerichtet, den Stoff wiederzuspiegeln, der dann auch immer wieder bei der Klausur gefragt wird. Okay, wenn Sie Fragen haben sollten bei der Vorbereitung auf die Klausur, können Sie mir auch ein Mail schicken. Tun Sie das, wenn was unklar ist. Ja. Aber ansonsten wünsche ich jetzt alles Gute. Insgesamt für einen guten Semesterschluss. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, vielleicht auch noch zum Fertigarzneimittelseminar zu gehen. Freitag machen wir nichts mehr, weil am Freitag die Auswahlgespräche hier bei uns laufen für die nächsten Studenten, die aufgenommen werden als Erstsemesterstudenten. Und so möchte ich jetzt Ihnen für den Schluss des Semesters noch alles Gute wünschen. Dankeschön.